unter seiner Leitung ist 2007 eine sehr interessante Studie entstanden über Regierungsseiten in der Schweiz. Ich glaube, 50 Seiten wurden geprüft. Und über diese Studie und die Situation generell in der Schweiz wird uns Herr Risch jetzt berichten. Ebenfalls 45 Minuten mit Fragemöglichkeit. Ich wünsche viel Interesse bei Ihnen und wir sind gespannt, wie sieht es in der Schweiz aus. Danke.
Also ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mich zuerst bedanken für die Einladung hier nach Wien, nach Österreich. Wir haben ja auch sehr viele Gemeinsamkeiten, wenn ich da auch jetzt an die Euro im nächsten Jahr denke. Auch im Namen haben wir sehr viel Ähnlichkeit. Wir heißen nämlich auch Zugang für alle, nämlich die Stiftung Zugang für alle. Das ist eine schweizerische Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung. Und ich möchte heute diese Studie vorstellen, die wir erst vor kurzem veröffentlicht haben. Es ist, wie Frau Papst gesagt hat, eine Studie, eine Bestandesaufnahme zu der Barrierefreiheit von E-Government-Seiten in der Schweiz. Ich habe hier ein paar Exemplare mitgenommen. Es wird nicht für alle reichen. Die schnelleren werden dann die geschwinderen sein. Ich konnte nicht mehr mitnehmen. Ich bin heute danach mit dem Zug hierher gekommen und da muss ich mich ein bisschen beschränken. Die Studie ist natürlich selbstverständlich auch als relativ barrierefreies PDF-Dokument downloadbar auf unserer Website. Sie sehen nachher noch den Link. Ich möchte, wie immer eigentlich in meinen Präsentationen, mit dem Zitat von Tim Berners-Lee beginnen. Er hat ja schon vor sehr langer Zeit einmal gesagt, die Macht des Internets ist seine Universalität und dass eben jeder darauf zugreifen kann, unabhängig von seinen Einschränkungen, von seinen Fähigkeiten. Das ist ein ganz zentraler Aspekt darin. Das soll uns auch heute, wahrscheinlich durch den ganzen Tag und jetzt auch durch meine Präsentation führen. Wenn Sie Fragen haben, Sie können gerne auch zwischendurch mich unterbrechen. Die Stiftung Zugang für alle gibt es seit dem Jahr 2000. Wir sind eine relativ kleine Stiftung. Wir haben etwa 7 Mitarbeiter. Darunter sind mehr als die Hälfte Menschen mit Behinderungen. Wir sind auch die einzige Organisation in der Schweiz, die sich für dieses Thema einsetzt. Wir versuchen das mit unseren beschränkten Ressourcen, das so gut wie möglich Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung zu fördern. Ich möchte in diesen 40, 45 Minuten zuerst einmal noch einmal den Begriff Barrierefreiheit kurz definieren aus unserer Sicht, dann ein bisschen die rechtlichen Aspekte durchleuchten, wie sie auch zu Beginn schon von Frau Staatssekretärin ein bisschen aufgezeigt wurden und dann die Resultate, teilweise ernüchternden Resultate der Studie und dann auch ein bisschen ein paar Ausschnitte daraus, ein paar Beispiele vorzeigen. Nun, barrierefreie Webseiten und Barrierefreiheit überhaupt ist natürlich als Begriff nicht sehr gut geeignet, denn Barrierefreiheit gibt es in dem Sinn nicht. Es ist im besten Fall ist es eine barrierearme Webseite. Von daher ist natürlich der englische Begriff Accessibility oder auf Deutsch Zugänglichkeit viel besser geeignet. Aber ich verwende trotzdem den Begriff barrierefreie Webseiten. Das sind Webseiten, die von Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, unabhängig von ihren Einschränkungen, eben genutzt werden können. Das heißt, diese Webseiten sind damit zwangsläufig eben auch geeignet für alternative Ein- und Ausgabegeräte, also assistierende Technologien, Screenreader und so weiter, und sind damit natürlich auch geeignet für Suchmaschinen. Google arbeitet eigentlich genau gleich wie ein Screenreader. Und das ist bei uns in unserer täglichen Arbeit häufig ein ganz wichtiges Argument. Sobald man hört Suchmaschinenoptimierung, da spielt dann auch das Geld schnell dann mal keine Rolle mehr, wenn es ein bisschen mehr kostet. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ein Argument, um das barrierefreie Internet zu fördern. Ich habe das auf dieser Folie ein bisschen versucht darzustellen. Wir haben in der Mitte eine barrierefreie Webseite, wo wir eben mit verschiedenen assistierenden Technologien, einem Screenreader, einer alternativen Eingabemaus oder eben auch eine Vergrößerungssoftware, eine Mundmaus, aber auch mobile Ausgabegeräte wie ein Handy oder ein PDA problemlos oder einfacher darauf zugreifen können. Das ist so eigentlich unser Verständnis von einer barrierefreien Website. Nun zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich möchte versuchen, mich da so kurz wie möglich zu halten. Es gibt ja diese UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ich denke, es ist eine ganz gute, eine ganz wichtige Konvention, die wirklich diese Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen sehr umfassend regelt. Und darin wird konkret auch die Verpflichtung für die Forschung, für die Entwicklung, für den Betrieb von barrierefreien Dienstleistungen, barrierefreien Produkten wird ganz konkret angesprochen und auch ganz konkret der barrierefreie Zugang zum Internet für Menschen mit Behinderungen. Österreich, Deutschland haben diese Konvention natürlich so rasch wie möglich unterzeichnet, auch das Protokoll dazu. Die Schweiz leider nach wie vor nicht. Ein bisschen beschämend für uns und es sieht auch nicht so aus, dass es das jetzt in nächster Zeit soweit sein wird. Also wir müssen jetzt da alles abklären, was hat jetzt das für Auswirkungen, was bedeutet das. Also ich finde das ein bisschen ein falschen Ansatz. Also die Rechte von Menschen mit Behinderung oder allgemein Menschenrechte sollten primär im Vordergrund stehen und dann geht es darum, die Hindernisse, die Gesellschaft, die Behörden schaffen, diese zu beheben. Diese Konvention haben über 120 Staaten bereits unterzeichnet. Schweiz und USA vielleicht bezeichnen, leider noch nicht. Aber ein fast wichtigeres Dokument ist diese Ministerdeklaration von Riga von letzten Jahr, die wahrscheinlich viele von Ihnen auch kennen. Es geht dort darum, um eine integrative Informationsgesellschaft. Es geht nicht primär um barrierefreies Internet, sondern es wird viel weiter gefasst. Also es geht darum, dass alle Menschen an der immer stärker werdenden Digitalisierung der Informationsgesellschaft teilhaben können. Wie auch heute Morgen Herr Dr. Schuster bereits erwähnt hat, es geht auch um Migranten, es geht um die kulturelle Integration über Informationstechnologien, aber es geht vor allem auch um die Integration von Menschen mit Behinderungen. Und in dieser Deklaration, wo jetzt erfreulicherweise die Schweiz auch unterschrieben hat, das ist also eine EU-Deklaration plus weitere europäische Staaten wie EFTA und Staaten oder die Schweiz. Und da wird jetzt ganz konkret Ziele definiert, dass bis 2007 durchgängige Standards in den Ländern definiert sein müssen und dass bis 2010 alle öffentlichen Webseiten barrierefrei zugänglich sein müssen. Wie das jetzt konkret umgesetzt wird, das ist noch fraglich. Wir versuchen jetzt jedenfalls in der Schweiz zusammen mit verschiedenen Bundesämtern diese Deklaration umzusetzen. Es ist natürlich nicht ein Staatsvertrag, aber es ist eine Absichtserklärung und mit diesem Dokument kann man sicher sehr viel auch Druck machen für eine rasche Umsetzung. Diese Deklaration enthält übrigens auch ein paar ganz interessante Zahlen. Es geht allgemein um die Informations- und Kommunikationstechnologien und man geht davon aus, dass 50% des Produktivitätswachstums eben auf IKT zurückzuführen sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn natürlich da viele Menschen ausgeschlossen sind, dann ist das sehr, sehr tragisch und die Chancengleichheit wird immer kleiner. IKT fördert auch die Integration, ganz klar. Und die EU, man geht davon aus, dass rund 15% von der Bevölkerung durch eine Einschränkung betroffen sind und bis jetzt nur 3% der Webseiten barrierearm zugänglich sind. Das hat auch ähnliches Resultat auch unsere Studie ergeben. In der Schweiz möchte ich da jetzt nicht groß drauf eingehen. Es ist ein bisschen ähnlich geregelt wie in Österreich. Wir haben in der Bundesverfassung grundsätzlich die Rechte von Menschen mit Behinderung geregelt. Und das geht dann hinunter bis zu einem konkreten Standard, wo wir auf WCAG 1.0 referenzieren. Also Webseiten in der Schweiz müssen nach WCAG 1.0 AA-konform sein. Das gilt aber nur für Bundesseiten. Es gilt nicht für Seiten der Kantone oder, wie man hier sagt, Länder und der Kommunen. Das ist ein bisschen ein Problem vom Föderalismus, der das Ganze sehr stark auch hemmt. Wir hatten eine Frist, die ist Ende letztes Jahr abgelaufen und das war dann auch ein bisschen der Auslöser, damit wir gesagt haben, jetzt möchten wir mal testen, wurde diese Frist eingehalten, wurden diese Standards wirklich auch umgesetzt. Dazu springe ich, komme nachher nochmals dazu. Nun, soweit zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen, wir haben viele Abkommen, Konventionen, aber wie sieht es in der Praxis aus? Da sollten wir anhand einer Bestandesaufnahme wirklich einmal testen. Wir haben bereits 2004 so eine Studie durchgeführt. Dazumals waren die Resultate natürlich noch schlecht. Wir haben sicher auch Verbesserungen festgestellt. Wir haben dieses Jahr auch viele weitere informative Artikel versucht einzufügen, wo es auch um die Umsetzung geht. Wie kann man eben eine barrierefreie Webseite im Projekt begleiten. Ziel war es, natürlich einmal eine Bestandesaufnahme zu machen. Ein anderes wichtiges Ziel war eben auch sensibilisieren und informieren. Wir haben auch heute Morgen schon gehört, es fehlt nach wie vor das Bewusstsein von den Entscheidungsträgern, dass man überhaupt eine Seite beispielsweise für blinde Menschen zugänglich machen soll. Nach wie vor, ich bin überzeugt und kenne das auch aus meiner Arbeit, viele Entscheidungsträger wissen überhaupt nicht, dass blinde Menschen das Internet überhaupt benutzen. Das ist primär ein Problem, dass wir viele von ihnen auch versuchen, durch verschiedene Aktionen zu beheben, dass dieses Bewusstsein klar ist, dass eben gerade für Menschen mit Behinderung das Internet und speziell E-Government viel wichtiger ist als für Menschen, die auch einen Schalter problemlos aufsuchen können, ein Formular von Hand ausfüllen und so weiter. Wir haben für diese Studie auch verschiedene Sponsoren und Trägen gebraucht. Das ist ganz klar, es ist sehr aufwendig, es braucht sehr viele Ressourcen, das durchzuführen und ohne finanzielle Unterstützung wäre das natürlich niemals möglich gewesen. Wir sind sehr froh, dass wir da auch von Seiten des Staates dann Unterstützung bekamen, die wirklich auch das erkannt haben, dass dieses Problem umgesetzt werden muss und auch kontinuierlich, dass ein kontinuierlicher Benchmark erfolgen muss, wie ist der Stand, dass man das wir machen jetzt das alle 3 Jahre, aber denkt man natürlich auch jedes Jahr, dass man das immer wieder überprüft und die Probleme aufzeigen kann. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben nur öffentliche Seiten, also Seiten von Bund, Kantonen, Gemeinden getestet. Wir haben in der Schweiz 26 Kantone, also das sind schon eine ganze Menge von diesen 50. Wir haben auch Radio und Fernsehen getestet und die 5 größten Schweizer Städte sowie bundesnahe Betriebe, also bei uns sind das so Post, Telekom, eidgenössische Hochschulen, die wir auch mit einbezogen haben. Testkriterien waren ganz klar die Web Content Accessibility Guideline, WCAG 1.0. Das war unser Testkatalog. Da haben wir das getestet mit den Tools, die zur Verfügung stehen. Ich denke, Sie kennen die meisten dieser Tools, wissen auch, wie eingeschränkt die nutzbar sind. Wir haben auch getestet durch Experten und vor allem eben auch durch Menschen mit Behinderung, also durch behinderte Accessibility-Spezialisten. Das ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben das wirklich in der Praxis anschaut. Funktioniert das wirklich auch in der Praxis mit einem Screenreader, mit einer inversen Darstellung, nur über die Tastatur und so weiter. Und da helfen Tools, ein Bobby und so weiter, hilft da gar nichts. Also da ist wirklich, und das macht auch den Aufwand von allgemein von Accessibility-Tests aus. Wir haben heute Morgen auch gehört, ein Big-Test, der kann man auch nicht für 200 Euro sich kaufen. Also es bedarf dieser Aufwand, weil es nicht maschinell geht. Vielleicht müsste man diese Captchas-Hacker da mal einsetzen. Die scheinen da recht fleißig zu sein. Nun, das ernüchternde Resultat war dann, dass keine der 50 Webseiten nach WCAG 1.0 AA-konform war. Das hat sich auch dann für die Darstellung der Resultate ein bisschen ein Problem gegeben. Wir konnten da nicht sagen, ja, erfüllt oder nicht erfüllt. Man muss ja da auch eine gewisse die Resultate visualisieren. Und das haben wir versucht, mit einer Skala von 1 bis 5 Sternen zu machen. Wir haben auch verschiedene Gruppierungen vorgenommen. Also wir haben alle Punkte, wo es um alternativen Text geht, zusammengefasst, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir haben semantische Elemente, wie auch Jan-Erik Helbusch heute Morgen schon gesagt, also diese Semantik, beispielsweise die Überschriften, die eine sehr große Navigationshilfe ist, gerade für Screenreader-Anwender. Das haben wir zusammengefasst in einer Gruppe. Dann die ganze Darstellung, also da geht es um Kontrast, um Layout, um diese Trennung auch zwischen Inhalt und zwischen Darstellung. Und dann Elemente, so eine Gruppe von weiteren HTML, aber auch HTML-fremden Elementen. Und das gibt dann so eine, jedes Webseite hat dann eine halbe A4-Seite eigentlich schlussendlich Platz bekommen mit den Resultaten. Und da haben wir dann 1 bis 3 Sterne. Wir haben die wichtigsten positiven und die wichtigsten negativen Aspekte da aufgeführt. Und wir haben mit dem eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, denn für Entscheidungsträger, für Politiker ist wichtig, wie viele Sterne oder es können auch irgendwelche, wie viele Captchas oder so, das ist entscheidend für die Politiker. Und wenn da nur 1, 2 oder 3 Sterne sind, dann gehen sie natürlich zu ihren entsprechenden Stellen und sagen, ja, was ist da los? Es geht dann bei den Politikern, geht es dann auch um Image. Und ja, da ist eigentlich wichtig, dass man dann selbst gut abschneidet. Und von daher haben wir mit dieser Bewertung, wir haben extra auch verzichten auf eine Rangliste. Da hatten wir sehr großes Bedenken, wenn man natürlich die einen gegen die anderen ausspielt. Aber eine gewisse Bewertung braucht es, und WCAG kann man ja auch nicht nach Punkten bewerten, deshalb haben wir das so gelöst. Nun zu den Resultaten. Von diesen 50 Webseiten war keine ja eigentlich AA. Wir haben 16 Seiten, die eigentlich mit 4, 5 Sternen schon recht gut zugänglich sind, aber der größte Teil der Webseiten hatte dann 1, 2 oder 3 Sterne und war in dem Sinn nur sehr bedingt oder sehr schlecht zugänglich für Menschen mit Behinderungen. Und ich habe vorher erwähnt, wir haben ja auf Ebene des Bundes eine Frist bis Ende 06 gehabt, wo das umgesetzt werden muss. Und da haben wir erfreulicherweise erkannt, dass dort diese Seiten der Departemente und so weiter diese Zugänglichkeit eigentlich schon sehr gut umsetzen. Also mit einem konkreten Standard, mit einer konkreten Frist, also konkreten Standard, in diesem Fall jetzt WCAG 1.0 und eine Frist Ende 2006, denke, das ist wirklich ein sehr gutes Mittel, dass es auch umgesetzt wird, wenn nachher natürlich auch die Kontrolle gewährleistet ist. Bei den übrigen Seiten gibt es bei uns zwar ein Gesetz, man muss das barrierefrei anbieten, aber es fehlt dort eine Frist, es fehlt eine konkrete Messlatte, was muss erfüllt sein. Und das kann eben die WCAG-Richtlinie sehr gut übernehmen. Und da haben wir erkannt oder festgestellt, der Stand bei diesen Webseiten, also von Kantonen und Kommunen, ist nach wie vor sehr schlecht. Wir haben 7 Webseiten mit 5 Sternen, das sind vor allem jetzt Webseiten eben von Ebene des Bundes und 2 Kantone, die auch schon recht gut sind, auch mit 5 Sternen oder sehr gut sind. Ich habe da nur so ein Beispiel, ich möchte da nicht länger darauf eingesetzt, die Webseite des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, wo man eben diese Trennung von Inhalt und Darstellung sehr gut gelungen ist, wo man hier eigentlich schon sieht, das eignet sich eigentlich schon sehr gut jetzt eben auch für alternative Ausgabegeräte. Wir haben hier, jetzt wenn ich den Vortrag, nach dem Vortrag von Herrn Purgathofer, hätte ich diese Folie gescheiter rausgenommen. Wahrscheinlich ist diese Erkennbarkeit da auch bei 100% dieses Captchas. Aber wir haben das nicht getestet nach der Sicherheit dieses Captchas, sondern nach der Barrierefreiheit. Und wenn man jetzt hier sich dieses Audiofile anhört, dann versteht man das wirklich sehr gut, aber eben halt natürlich nicht so sicher. Aber ich hatte keine Zeit, um diese Folie jetzt rauszunehmen, deshalb muss ich da etwas erwähnen. Hier 2 besonders schlechte Webseiten. Nur kurz ein Aspekt, warum die so schlecht ist. Beispielsweise die Webseite des Schweizer Bundesgerichts. Eine sehr wichtige Seite. Wir haben dort alle Entscheide auch bezüglich beispielsweise Klagen von Menschen mit Behinderungen natürlich. Aber die Seite selbst ist nicht zugänglich, also man kann sich als Behinderter die Information gar nicht beschaffen, was man da auch für Rechte hätte. Man sieht hier sehr altes Design, ich habe hier diese Layout-Tabellen visualisiert und man sieht auf der Folie, dass man hier sehr viele Layout-Tabellen verwendet, um die Seite darzustellen. Und Sie können sich vorstellen, dass man auf diese Seite mit einem Screenreader nicht sehr weit kommt. Oder ein weiteres Beispiel vom Kanton Jura. Das ist ein französisch sprechender Kanton. Also wir mussten da auch noch auf Französisch testen. Das ist auch noch ein bisschen erschwert. Da haben wir eine Navigation, die nur mit der Maus bedienbar ist. Herr Helbusch hat es auch heute Morgen erwähnt, ein ganz wichtiger Punkt, die Tastaturbedienbarkeit. Also diese Seite, wenn jemand keine Maus bedienen kann oder keine Maus bedienen will, kann er diese Seite vergessen. Ich möchte nun ein paar Punkte, habe da ein bisschen versucht, das aufzuzeigen, die häufigsten Accessibility-Mängel, beziehungsweise der Grad der Erfüllung. Wir sehen auf dieser Folie beispielsweise der erste Punkt, barrierefrei PDF-Dokumente. Also 0 von 50 Webseiten hatten barrierefrei PDF-Dokumente. Barrierefreie PDF-Dokumente, es gibt da im Gegensatz zu HTML keine WCAG-Richtlinien, was sind barrierefreie PDF-Dokumente, aber im übertragenen Sinn ist das eigentlich genau das gleiche wie bei HTML. Es geht darum, wir haben zuerst einmal geschaut, gibt es eine Alternative, idealerweise in HTML. Wenn nicht, dann haben wir untersucht, ist das Dokument barrierefrei. Also haben wir diese gesamten Strukturinformationen, wie Überschriften, alternative Bildbeschriftungen, Listen und so weiter, ist das im PDF-Dokument eben auch vorhanden, ist es korrekt vorhanden, ist die Reihenfolge korrekt, kann man das Ganze umfließen, vergrößern. Das haben wir untersucht. Und leider ist es so, ich denke, das ist in Österreich, in Deutschland auch nicht anders. Barrierefreie PDF-Dokumente sind nach wie vor ein ganz großes Problem. Und ich denke, der Grund liegt daran, dass die Technologie zwar gemäß Adobe alles hundertprozentig erfüllen wird, aber dass die Werkzeuge dazu noch bei weitem nicht ausgereift sind. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, ein größeres PDF-Dokument barrierefrei zu machen. Also ich hatte da eben mit dieser Studie, kam auch aus dem InDesign ohne große Tags, war ich da sehr lange daran, das einigermaßen barrierefrei zugänglich zu machen. Und ich muss selber sagen, es ist nicht hundertprozentig barrierefrei, also es ist nicht möglich. Ich habe da ein Beispiel, da sieht man PDF-Dokument aus dem Staatskalender, also ein offizielles Dokument. Und bei uns ist das jetzt innerhalb des Dokumentes dreisprachig. Also wir haben immer einen Absatz auf Deutsch, dann auf Französisch und dann auf Italienisch. Und das Dokument hat etwa 700 Seiten und es ist ausgeschlossen, dieses Dokument eben zugänglich zu machen. Also ich müsste da Zehntausende von Tags von Hand bearbeiten, damit ich nur die Sprache definieren kann. Und also hier muss man sagen, auf diese Art geht es nicht, man braucht hier eben eine andere Lösung. Aber jetzt soweit zu den PDF-Dokumenten. Also da gibt es noch viel zu tun. Dann auch sehr schlecht erfüllt wurden klare Linkziele. Da habe ich nachher noch ein paar Beispiele. Access Keys und Sprunglinks sind doch bei etwa 30% eingesetzt. Wir haben Zeilen- und Spaltenüberschriften bei Tabellen. Also da haben wir gesucht, gibt es Datentabellen, da haben wir geschaut, sind die barrierefrei zugänglich. Auch nur die wenigsten, die das erfüllen. Dann die Verwendung von Listen und Überschriften. Wichtiger semantischer Punkt, häufig wird das dann eben nicht im HTML mit den HTML-Tags gemacht, sondern das wird dann mit irgendwelchen Grafiken und Strichen oder so gelöst, aber natürlich dann im Hintergrund eben semantisch nicht barrierefrei zugänglich. Kontrast auch bei den meisten Seiten nicht ausreichend. Ich habe da jetzt ein paar Beispiele vom Punkt 13.1 der WCAG-Richtlinie. Identifizieren Sie das Ziel jedes Links auf klare Weise. Da haben wir zwei große Probleme gesehen. Durch diese ganzen weiter mehr Links, lesen Sie hier, lesen Sie dort. Das ist natürlich ein Problem, das man nach wie vor sehr häufig antrifft. Und dann unklare Linkziele, gerade bei grafischen Links. Da haben wir eigentlich ein Beispiel, wo man versucht hat, das möglichst gut zu machen, aber das ist dann eigentlich wieder der Schuss nach hinten losgegangen. Wir haben da ein Icon, das das visuell zeigt, es wird ein externes Fenster geöffnet. Und da steht jetzt drauf, dieses Symbol soll Sie darauf hinweisen, dass der Link auf eine externe Seite geleitet wird und Sie sich somit außerhalb unseres Dienstes befinden und wir keinerlei Gewährleistung für folgende Inhalte geben können. Es für sehende Benutzer ist es nicht so problematisch. Ich sehe das nur, wenn ich da den Tooltip mit der Maus aktiviere. Aber jetzt für blinde Menschen mit einem Screenreader, wo denn das immer vorgelesen wird, bei dem externen Link, ist das doch eine zwar gut gemeint, aber schlussendlich doch eine Zumutung. Ein weiteres Beispiel, eine Unart, das in letzter Zeit häufiger aufgetreten ist, dass Content-Management-Systeme, wenn kein Alternativtext vorhanden ist, dann nehme ich den Dateinamen des Bildes und schreibe den in den Alternativtext hinein. Dann bin ich gefeit vor Bobby, der reklamiert da nicht, aber da haben wir dann eben auch mit unseren Testern, die dann selber blind oder sehbehindert waren, die haben dann schnell festgestellt, es hat zwar einen Alternativtag, aber jetzt auf diesem Bild wird beispielsweise ADN mini circle underscore f.jpg als Alternativtext reingeschrieben. Das ist natürlich in dem Sinn auch unzugänglich. Man hat zwar den Punkt theoretisch erfüllt, man hat einen Alternativtext, aber er ist nicht sinnvoll und in dem ist natürlich nicht erfüllt. Hier haben wir auch ein ganz schönes Beispiel, das ist auf der Seite des Finanzdepartements. Auch wieder zu gut gemeint, wir haben da einen grafischen Link, also das ist nicht nur ein Bild, das ist verlinkt. Und da sieht man so zwei Hände, die so eine kleine Pflanze halten, sieht man da drauf. Und der Text eigentlich nicht schlecht, oder? Kleine Hände halten ein junges Pflänzchen. Es ist bereit, in die Erde gepflanzt zu werden. Ist eigentlich nicht schlecht. Aber wenn man jetzt auf den Link klickt, dann kommt man zu weiteren Informationen zu nachhaltiger Finanzpolitik. Also, ob es dieses Linkziel ist jetzt nicht gerade sehr aussagekräftig. Und da sieht man auch das Problem. Viele Leute denken, ja, jetzt muss ich da das Bild beschreiben. Also es fehlt da natürlich auch an Bewusstsein, an der Schulung. Was muss man da reinschreiben, wenn das verlinkt ist oder wenn das nicht verlinkt ist? Und das haben wir eben auch versucht, bei der Studie da auf solche Sachen Wert zu legen. Ein weiterer Punkt, wo die meisten Seiten nicht erfüllt haben, sind Gebärdenvideos für gehörbehinderte Menschen. Wir haben da zusammen auch mit Behindertenverbänden von hörbehinderten Menschen das zusammen angeschaut. Und es gibt hier eben das Problem, dass wir haben ein Informationsdefizit für Gehörlose, wenn eben diese Informationen nicht als Gebärdevideos dargestellt werden. Wir haben auf der anderen Seite haben wir WCAG-Richtlinien, wo das nicht vorschreiben, auch Gesetze, wo das nicht vorschreiben. Also hier kommen wir schon in einen Punkt hinein, sagen, ja, es ist wirklich eine Barriere, aber können wir das auf Verlangen von allen Webseiten mit Gebärdevideos zu versehen? Ich denke, man kann das sicher nicht für alle Informationen machen, weil das geht ja auch noch nicht in Realtime. Aber gerade für zentrale Informationen, wenn es darum geht, wichtige Bereiche zu erklären, wichtige Informationen zu übermitteln, dann sind Gebärdevideos sehr gut geeignet. Ich habe jetzt da gerade keine Internetverbindung, so könnte man das aufzeigen, aber ich denke, Sie kennen ja diese Beispiele. Aber Fazit jetzt für unsere Studie war, wir haben das auf einer einzigen Webseite gefunden. Das ist natürlich für Seiten von Behörden, Regierung und so weiter, ist das natürlich viel zu wenig. Dann Alternativtexte, da haben wir auch ein paar lustige, nicht lustig, aber traurige Beispiele gefunden. Beispielsweise haben eine tolle Webseite der Stadt Zürich. Da haben wir Informationen zur Entsorgung und zum Recycling. Und am Ende der Seite haben wir ganz gut immer die Adressen draufgeschrieben. Leider sind die als Bild implementiert. Und der Alternativtext ist es einfach Adresse ERZ. Ist zwar, man erfüllt da einen Teil der Richtlinie, aber man erfüllt natürlich. Ja, das wäre natürlich ein interessanter Aspekt, dass man all diese Bilder natürlich dann mit dieser Möglichkeit integriert, dass dann eben menschliche User das interpretieren und dass man so die Barrieren abbauen kann, vielleicht viel schneller. Oder grafische Navigation, die nicht beschriftet ist, eben eine Hürde, wo man sagt, eben da ist von Anfang an kein Weiterkommen oder nur durch Raten. Unsere Testen haben dann immer da mit Raten einfach sich durchgeangelt, aber das kann es ja nicht sein. Es geht ja um einen chancengleichen Zugang, nicht um einen Zugang durch Raten und viel, viel Üben. Oder hier noch vom Schweizer Fernsehen auch noch ein gutes Beispiel gegen Ende. Wir haben da die Wetterprognosen als Bild dargestellt und als Alternativtext dann wirklich ausgeschrieben, Mittwoch, zeitweise sonnig, einzelne Regenschauer, etwas Gewitter, Nebel 24 Grad. Und dann für die ganzen Tage ist es so endlich beschrieben. Das wird natürlich auch generisch erstellt, jeden Tag neu. Also da schreibt das niemand hinein. Aber das, man sieht hier, es ist möglich, auch für so generische Bilder, die Information eben auch sinnvoll als Alternativtext zu hinterlegen. Gut, jetzt habe ich noch eine Minute bis zum Buffet. Werde ich mich sputen müssen. Ich komme jetzt schon zum Ende, keine Sorge. Wir haben mit dieser Studie eigentlich eine sehr gute Resonanz erhalten. Wir haben das natürlich auch die Organisation, die wir getestet haben, persönlich angeschrieben und die sind jetzt daran, das bereits umzusetzen oder möchten das nun endlich in die Hand nehmen. Es gibt natürlich da nach wie vor verschiedene Hürden, aber gerade diese kurze Visualisierung auf einer halben Seite, das ist das, was ein Entscheidungsträger braucht. Er braucht da nicht einen 20-seitigen Bericht. Das machen dann die verantwortlichen Entwickler. Wir haben verschiedene begleitende Maßnahmen natürlich gemacht, Pressekonferenz, wir hatten da ein sehr gutes Medienecho, Radio, Fernsehen, Printmedien und so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass eben das breit gestreut wird, diese Problematik. Während natürlich dann die Organisationen natürlich mit den detaillierten Resultaten auch versorgen, ihnen auch helfen bei der Umsetzung. Und was wir auch begonnen haben, ist natürlich im Bereich Ausbildung, dass man eben diese, beispielsweise beim PDF, es braucht da eine Schulung, wie macht man eben diese barrierefreien PDF-Dokumente. Es braucht eine Schulung natürlich für Webspezialisten, ganz klar, aber auch für CMS-Autorinnen und Autoren, also alle, die im CMS Texte schreiben, Bilder rein kopieren, die müssen eben wissen, wie man eben so ein Bild mit diesen kleinen Händen, dem kleinen Pflänzchen da beschreibt. Die müssen den Unterschied wissen, Bild, das verlinkt ist und nicht verlinkt ist. Also es braucht da Ausbildung und Sensibilisierung. Es braucht natürlich die Richtlinien. Da sind wir gespannt auf den Nachmittag. Shady wird uns da sicher dann sagen können, wie das aussieht, mit WCAG 2.0 beispielsweise. In der Schweiz ist es so, wir werden, wenn WCAG 2.0 offiziell erlassen wird, wird in der Schweiz innerhalb von 3 Monaten eine Kommission zusammengekommen und man wird also diese neuen Richtlinien adaptieren, wird schauen, was gibt es da, Übergangsfristen und so weiter. Aber es ist bereits geregelt, dass WCAG 2.0 natürlich dann integriert wird in die Gesetzgebung. Und wichtiger Punkt, eben Druck auf Anbieter. Es braucht Druck, also wir haben diese Studie, kann man sicher einen Druck machen mit einem Benchmark, aber es braucht natürlich ganz verschiedene Maßnahmen. Auch in der Schweiz sind wir noch nicht so weit, dass es da Klagen gibt gegen Anbieter, aber das früher oder später muss das dann halt geschehen, wenn das nicht rasch verbessert wird. Nun zur letzten Folie, glaube ich. Hauptgründe für das doch ernüchternde Abschneiden ist zum einen der Föderalismus. In der Schweiz ist es so, da haben Gemeinden, Kantone fast uneingeschränkte Autonomie. Also Gemeinden müssen nicht das machen, was der Kanton sagt. Kantone müssen nicht das machen, was der Bund sagt. Und da wird es sehr schwierig, da auch nationale Standards, eine nationale Richtlinie zu definieren. Es fehlt natürlich der Bewusstsein, Sensibilisierung nach wie vor. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht oder wie lange es gehen muss. Kosten, häufig wird das vorangeschoben als Hürde. Aber ich denke, viele von Ihnen kennen die wirklichen Kosten, die sind nicht hoch, die Mehrkosten. Denn wenn man das gesamte Projekt dann betrachtet, dann haben wir schlussendlich wahrscheinlich nicht mal Mehrkosten, sondern wir sparen Geld ein, indem wir später geringere Wartungskosten haben, wir haben bessere Suchmaschinenergebnisse und so weiter. Es gibt da natürlich sehr viele positive weitere Aspekte. Es braucht besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. Das Gesetz, das bei uns 2004 in Kraft getreten ist, wird nach wie vor zu wenig umgesetzt werden. Und da werden wir als kleine Stiftung Zugang für alle weiterhin unser ganzes Engagement darin uns engagieren, das umzusetzen, also die Förderung des barrierefreien Internets. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Trotz des wartenden Buffets soll noch die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen, wenn jemand welche hat.
Nehmen wir jetzt an, ich würde gern, wir haben sehr viele Studenten, so 700 Studenten in einer erstsemestrigen Veranstaltung, so eine Accessibility-Evaluation von jeweils einem Website durchführen lassen. Haben Sie dafür sowas wie eine Checkliste oder eine Vorgehensweise kurz zusammengefasst, die man den Leuten in die Hand geben kann, damit sie ein beurteilbares Resultat liefern? Oder gibt es sowas, haben Sie von Ihrem Vorgehen sowas wie Checklisten oder so?
Ja, wir haben das natürlich auch versucht, dass das Ganze ein bisschen systematisch zu machen mit Checklisten. Aber ich denke, wenn man das mit Studenten macht, kann man sehr viel abdecken. Es braucht dort aber sicher dann auch noch die Zusammenarbeit dann mit Betroffenen. Und das ist natürlich sicher auch sehr wertvoll dann für die.
Das ist natürlich Studenten. Schwer mit 800 Studenten.
Ja. Aber man kann sicher da sehr gute Resultate machen. Ich kann Ihnen gerne nachher dann das zukommen lassen.
Ja, und auf den Big Test möchte ich natürlich auch nochmal hinweisen, der ja heute schon erwähnt wurde. Der ist natürlich auch eine Möglichkeit und er hat einen Vorteil, wenn man das jetzt nicht vom BIG durchführen lässt, sondern das runterlädt und es selber macht. Man wird selbst, zumindest teilweise, auch zum Accessibility-Experten. Und ich denke, wir können in Zukunft noch welche brauchen.
Ja, nur eine kurze Frage. Sie haben vorhin angesprochen, ein Vergleich zum Jahr 2004 war das, oder 2003, zur Studie. Was haben Sie da für Erfahrungen? Wie hat sich das Ganze verbessert? Hoffentlich.
Also es hat sich vor allem auf Ebene des Bundes haben wir eine markante Verbesserung festgestellt. In 2004 gab es noch nicht die Referenz zu WCAG 1.0. Diese Richtlinie kam 2005 und musste bis Ende 2006 umgesetzt werden. Und da hat man das wirklich, man konnte es vergleichen und die Verbesserungen waren signifikant. In übrigen Bereichen gab es einzelne Projekte, die deutlich besser waren, aber ein großer Teil war leider noch etwa auf dem gleichen Stand.
Ja, dann gehen wir in die Mittagspause. Sie haben sich redlich verdient. Ich möchte Sie bitten, um 14 Uhr pünktlich wieder hier zu sein.